Seitenwechsel, die andere Seite des Sports. Der Podcast mit Michael Bartle und Niklas Schenk.
Yesterday in the ninth round of the preliminaries in the men's springboard competition, Greg Louganis hit his head on the board. The doctors worked on him for 30 minutes, stitches in his head. He came out for the next dive. Here was our call.
Yes! What an athlete!
Was für ein Athlet, Greg Louganis, für viele der beste Wasserspringer aller Zeiten. Und das, was wir gerade gehört haben, war wahrscheinlich der bekannteste Moment seiner ganzen Karriere.
Genau, wir sind bei Olympia 1988 in Seoul. Louganis touchiert mit dem Kopf das Sprungbrett in der 3-Meter-Qualifikation. Blut tropft aus seiner Wunde, muss man sich vorstellen, ins Wasser. Er muss am Beckenrand mit mehreren Stichen genäht werden. Geht nochmal hoch, springt und holt Gold. Und was damals niemand wusste, Greg Louganis war zu diesem Zeitpunkt HIV-positiv.
You know, this has been an incredibly guarded secret. Even more so than just having hit my head on the board. I was paralyzed with fear. According to the CDC standards of AIDS, I do have AIDS.
Das war wirklich ein historischer Moment. Ich meine, er ist irgendwo auch immer noch historisch, weil Greg Louganis ist eigentlich neben Magic Johnson der einzige wirklich berühmte Profisportler weltweit immer noch. Und das war Anfang der 90er, der offen mit seiner HIV-Erkrankung umgegangen ist und immer noch umgeht auch.
Und gut 30 Jahre später, 30 Welt-AIDS-Tage später, muss man sagen, Greg Louganis lebt immer noch, Gott sei Dank. Seine Geschichte hat wahnsinnig viele Menschen bewegt und inspiriert, aber wir haben es gerade angedeutet, HIV ist längst kein Todesurteil mehr. Der medizinische Fortschritt, der ist enorm und trotzdem gibt es eine ganze Menge an Fragen, an Ängsten und an Vorurteilen immer noch, auch im Jahr 2017.
Wir wollen mit euch über alles reden. Fein ab den Fuchs.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Seitenwechsel Ausgabe 2, dieses Mal mit dem Thema Sport und HIV. Ich glaube, ihr alle werdet viel lernen, aber wir alle haben in der Vorbereitung auf diese Sendung schon viel gelernt über HIV und Sport. Wir können vielleicht auch noch ein bisschen was selbst lernen, denn wir haben gleich noch einen Doc live im Studio, mit dem wir auch über dieses Thema Sport und HIV noch ein bisschen ausführlicher reden können.
Und bevor der zu uns ins Studio kommt, lernen wir mal eine ganze Menge an Menschen kennen, die wir für diese Sendung recherchiert haben. Menschen in ganz Deutschland, die teilweise selbst HIV-positiv sind, die das öffentlich gemacht haben, die trotzdem Sport machen und die gegen dieses Stigma, das es immer noch gibt, ankämpfen. Und da sind zum einen André und Fabian, ein schwules Pärchen aus Frankfurt.
Ja, besser bekannt auch als Andres Ride.
Genau, weil sie, darauf werden wir noch kommen, mit Fahrradfahren zu tun haben. Sie haben sich immer Freiheiten in ihrer Beziehung gegeben, aber dann steckt sich André im Mai 2015 bei einem anderen Mann an. Seitdem ist er positiv. Fabian hat sich nicht angesteckt und zusammen sind sie nach wie vor.
Dieser Gefühlscocktail, der bestand eigentlich im ersten Moment eigentlich erstmal nur aus Angst, die Ungewissheit vor der Zukunft. Ich habe mir auch überlegt, ja, was machen wir denn jetzt irgendwie in den letzten 3 Jahren? Irgendwie verbringen wir noch eine schöne Zeit. Also ich bin auch im ersten Moment davon ausgegangen, dadurch, dass wir schon eine lange Beziehung haben und da auch zum Beispiel auch auf das Kondom verzichtet haben, dass ich das auch habe. Also und klar sind wir dann direkt, nachdem er es mir erzählt hat, habe ich dann auch einen Test gemacht. Da ist natürlich schon viel passiert in den ersten Tagen. Von daher war erstmal für mich auch immer klar, dass erstmal eine Gemeinschaftsaufgabe, das irgendwie zu bewältigen oder zu verstehen. Was heißt es eigentlich für uns jetzt wirklich?
Ehrlich gesagt hatte ich vorher eine recht negative Meinung über Menschen, die mit HIV leben. Und ich kannte auch persönlich gar keinen, der damit lebt und hatte da schon meine Vorurteile. Und ganz ehrlich, ich habe mir dann gedacht, ich nutze das als Gelegenheit, den Leuten zu sagen, hey, ja, das ist doof gelaufen. Ich habe mich leider infiziert. Ich wäre natürlich lieber negativ, ganz klar. Aber so sieht das heutzutage aus.
Ja, das waren André und Fabian. Andres Ride, besser gesagt als Team. Und ihr hört schon, dieses Mal haben wir die nicht live im Studio, sondern haben vorher mit ihnen gesprochen. Und ich muss sagen, das war für mich persönlich eine der erstaunlichsten Aussagen, dass von demjenigen der beiden, der HIV-positiv ist, also der André, dass er selbst sagt, okay, ich hatte selbst auch meine Vorurteile, fand ich ganz beachtlich, dass er selbst das auch so zugibt. Also ganz interessante Jungs, die wir da diesmal
zu Gast haben. Umso stärker finde ich dieses Zeichen, dass sie als positiv-negatives Pärchen, und ich kenne kein Pärchen in meinem Bekanntenkreis, das positiv und negativ ist, dass sie beide gemeinsam stark sein wollen und an die Öffentlichkeit gehen.
Kommen wir später noch ganz in Ruhe zu. Erstmal stellen wir euch noch unsere andere Biografie vor, die wir hier bei Seitenwechsel diesmal haben, und zwar Alexandra Frings. Und das ist auch eine Geschichte, die man selten hört. Wenn man ehrlich ist, man kennt ja dann doch relativ wenige Frauen, die HIV-positiv sind. Oft sind es doch die Männer. In diesem Fall ist es eine Frau, die sich auch noch bei ihrem Mann angesteckt hat, wirklich Pech gehabt hat. Sie war damals 28, das war um die Jahrtausendwende herum. Die Beziehung mit ihrem Mann ist inzwischen vorbei und sie hat persönlich sehr lange über ihre Krankheit geschwiegen, auch um ihren Sohn, der war damals 5, als sie sich infiziert hat, um den zu schützen. Und dann hat ein Flyer, den sie in der Praxis entdeckt hat, alles verändert.
Genau, da gab es einen Flyer und da hat man halt eben Menschen mit HIV gesucht und ihnen halt eben die Teilnahme an einem Projekt angeboten, ein Jahr lang auf den Berlin-Marathon hinzutrainieren. Und mich hat damals so das sehr beschäftigt, wie sage ich das meinem Sohn irgendwann mit meiner HIV Diagnose, und ich wollte halt keine Verlustängste wecken. Und da habe ich gedacht, so mit dem Sport anzufangen, so ein Ziel. Und wenn mein Sohn dann sieht, was die Mama so alles kann, trotz der Erkrankung, dann macht es ihm das viel, viel leichter. Und ja, das war dann auch so. Und bei meinem ersten 5-Kilometer-Lauf hat mein Sohn dann halt damals mit seinem Taschengeld die Startgebühr bezahlt.
Und das Startgeld des Sohnes für den 5-Kilometer-Lauf, das war nur der Anfang. Aus dem paar Euro Startgeld ist dann etwas geworden, wovon viele Hobbysportler träumen, auch ich. Ich bin gerne auf den Bergen. Ich war auch schon in Nepal oben auf dem Annapurna, aber da, wo die Alexandra dann hingekommen ist, da war ich noch nicht. Sie ist nämlich nicht nur Marathon gelaufen. Alexandra ist auch hoch auf einen sagenumwobenen Berg auf den Kilimanjaro.
Ja, das war unglaublich. Natürlich ist es von der Natur her eine Wahnsinnserfahrung, Eindrücke, die man, glaube ich, sein ganzes Leben nie vergessen wird. Auch von den Guides, die dabei waren, auch das Miteinander. Und meine persönliche sportliche Herausforderung war mein Marathon 2012 in Berlin. Und die Kilimanjaro-Besteigung, das habe ich eigentlich aus einem anderen Grund gemacht, weil ich einfach aufzeigen wollte, sowas wie eine HIV-Diagnose zu bewältigen, kann man auch gleichsetzen mit der Besteigung eines Berges. Und es lohnt sich halt, das anzunehmen. Zu gehen. Und vielleicht schafft man nicht das ganz große Ziel, aber jede Etappe, die man schafft, die ist es einfach wert. Man muss sich einfach auf den Weg machen. Viele denken halt noch, so eine HIV-Diagnose, die bringt halt eine Leistungseinschränkung mit sich. Man ist häufiger krank, ob das jetzt im Job Auswirkungen hat oder halt eben auch, wenn man so ein sportliches Vorhaben hat. Aber das ist einfach kein Widerspruch heutzutage mehr. Also da hat sich in der medizinischen Entwicklung einfach total viel getan. Und ich habe ja bei mir feststellen können, ich war damals auch in einer medizinischen Studie, die das begleitet hat. Und man konnte einfach sehen, dass es sich positiv ausgewirkt hat. Positiv auf mein Immunsystem und auch auf meine Blutfette und vieles andere, was man auch schon von Ausdauersportarten einfach weiß. Und ich konnte das ja sehr gut vergleichen, da ich ja auch dann mein Training abbrechen musste, als ich den Fußbruch hatte und die Werte von meinem Immunsystem wieder runtergegangen sind. Und als ich wieder mit dem Sport angefangen habe, sich das alles wieder verbessert hat. Also das war für mich ein ganz klares Signal, dass das auch meinem Körper gut tut und nicht schadet.
Wir haben Sie gehört, Alexandra Frings, HIV-positive Marathonläuferin. Und wir freuen uns jetzt, dass wir in unserer Ausgabe von Seitenwechsel heute noch einen Studiogast haben. Dr. Nils Postel ist zu uns gekommen, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, aber mit dem Schwerpunkt Infektiologie. Schön, dass Sie da sind, Herr Postel.
Vielen Dank.
Sie haben es ja gerade mitgehört, Alexandra Frings, HIV-positive Marathonläuferin. Es gibt jetzt gerade eine neue Studie, hatten Sie mir schon in unserem Vorgespräch am Telefon auch gesagt, die gerade das untersucht, so dieses Verhältnis Sport und HIV und ob man mit HIV auch einen Marathon laufen kann. Was ist das Ergebnis dieser Studie?
Ja, das ist eine ganz aktuelle Studie, die in diesem Jahr von 2 Arbeitsgruppen der Universitäten Köln und Bonn veröffentlicht worden ist. Und da hat man insgesamt 21 Marathonläufer und Läuferinnen untersucht. Einige mussten aus anderen Gründen diese Studie abbrechen. Und da war es so, dass die ein Jahr lang trainiert haben und dann Marathon gelaufen sind. Und da hat man gesehen, dass die CD4-Helferzellen, so nennt man die Zellen, die von HIV angegriffen und zerstört werden, dass die von dieser Sportsituation profitieren. Die sind also angestiegen während dieser Sportmaßnahme. Und man hat auch gesehen, dass der Cholesterinspiegel ein bisschen runtergegangen ist und dass der Blutdruck ein bisschen runtergegangen ist. Also insgesamt muss man sagen, ein positives Ergebnis.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also Sport ist gut, wenn man HIV-positiv ist.
Ja. Gilt das nur für den Marathon oder gilt das generell für alle Sportarten?
Also es gibt nicht für alle Sportarten Studien, aber man muss generell sagen, dass Sport für HIV-infizierte Menschen sogar besonders empfehlenswert ist, weil unter anderem durch das Virus auch das Kreislaufsystem angegriffen wird und dadurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufiger bei HIV auftreten, zum Beispiel Herzinfarkte. Und wir alle wissen, dass Herzinfarkte vorgebeugt werden können, indem wir gesund leben, indem wir Sport machen, indem wir uns gesund ernähren. Und deswegen raten wir heutzutage auch den Patienten und Patientinnen, die gut körperlich beieinander sind, dann auch Sport zu treiben.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Wasserspringer Greg Louganis und Basketballer Magic Johnson waren die letzten Spitzensportler, die sich als HIV-positiv geoutet haben. Und das war schon Anfang der 90er. Dabei kann man auch mit HIV einen Marathon laufen oder jedes Jahr 10.000 Kilometer auf dem Rad abspulen. Viel Sport tut HIV-Positiven sogar gut, stärkt das Immunsystem. Eigentlich so wie bei jedem anderen Menschen halt auch.
Wir würden jetzt ein bisschen weitermachen bei uns im Podcast und nochmal kurz zu unseren Protagonisten André, Fabian und Alexandra zurückgehen. Also Andres Wright, ein Pärchen, das sich vorgenommen hat, mit dem Radsport dafür zu werben, dass Sport und HIV sich nicht ausschließen. Und da hat uns natürlich interessiert, wie die beiden, sie sagen selbst, sie wollen mit dem Radsport AIDS beenden oder bekämpfen, wie das mit dem Radsport passieren soll. Das haben wir sie mal gefragt.
Also es gibt ja auch zum Beispiel die Aktion End AIDS oder Kein AIDS für alle von der Deutschen AIDS-Hilfe. Und das primäre Ziel ist eigentlich gerade jetzt zum Beispiel in unserem, hier in Deutschland, dass eigentlich HIV, also ist ja erstmal nur, dass man das Virus in sich trägt, und AIDS ist sozusagen, wenn die Krankheit ausgebrochen ist.
Das Vollbild quasi.
Das Vollbild, genau. Und uns geht es darum, die Leute so weit aufzuklären, dass die Leute sich rechtzeitig testen lassen und dadurch niemand mehr mit AIDS zum Arzt gehen muss. Weil es gibt heute noch immer noch Fälle, die, weil sie vielleicht nicht in irgendeine Gruppe passen, zum Beispiel homosexuell, jung, männlich, die eben nicht auf HIV getestet werden und dann von Arzt zu Arzt wandern und plötzlich irgendwann zum Schwerpunkt mit AIDS kommen, ja, weil es nicht getestet wurde. Und ich glaube, das wollen wir eben mit der Aktion auf jeden Fall bewirken, dass die Leute ein bisschen aufgeklärter sind, auch mal keine Angst haben, zum Test zu gehen.
Also let's face it, niemand möchte 365 Tage im Jahr über HIV reden und damit Bescheid werden. Das ist uns auch bewusst. Wir wollen das Radfahren als echt geilen Sport, der einen auch natürlich näher zur Natur bringt. Viele Leute pendeln mit dem Fahrrad. Das ist was, wo Leute einen Bezug zu haben, viele Leute. Und über diesen Bezug wollen wir das Thema dann eher, ich sag mal, einstreuen oder zumindest als Unternote unter diesem Aufhänger mit transportieren. Einmal im Leben sollte sich jeder mal testen lassen, gerade wenn gesundheitliche Beschwerden da sind, egal wie unwahrscheinlich das erscheint, wenn du der eine bist, der es hat, auch wenn du nicht in die Hochrisikogruppe fällst, weil du nicht weißt, was deine Partnerin vorher gemacht hat, und sie muss auch nichts Böses gemacht haben, ne? Also es kann eben einfach theoretisch jeden treffen. Und dieses End AIDS heißt also nicht, dass man es nicht schafft, dass sich überhaupt niemand mehr infiziert. Das wäre sehr schwer zu erreichen. Aber was schon zu erreichen ist, ist eben, dass Leute nicht mehr dahin kommen, unbehandelt ein Stadium der Krankheit zu entwickeln, bei dem es ihnen wirklich, wirklich schlecht geht und bei dem sie auch schon einen ganz langen Leidensweg oft dann hinter sich haben. Und da muss man einfach mit Offenheit und Aufgeklärtheit dagegen arbeiten.
Oder in unserem Fall eben radeln.
Was hilft dabei, das zu lernen, was es heißt?
Zu lernen, ich glaube, das ist erstmal viel Informationen zu bekommen. Zum Beispiel diese medizinischen Fortschritte, dass man eben weiß, okay, jemand, der HIV-positiv ist und eine Therapie ist, der ist nicht ansteckend. Ich kann mit ihm aus einem Glas trinken, ich kann ihm die Hand geben, ich kann ihn küssen, ich kann viel machen mit ihm. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man da sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt. Man hat doch immer so, denkt, ja, das geht einen jetzt nichts an. Man setzt sich ja eigentlich nicht so einem großen Risiko aus.
Wie viel Unwissen über eine HIV-Infektion ist denn immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden?
Da muss ich leider sagen, sehr, sehr viel. Also es gibt einfach viele Menschen, die einfach irrationale Ängste haben, weil sie einfach nicht sicher sind in den Übertragungswegen. Der Großteil unserer Gesellschaft weiß auch nicht, dass Menschen wie ich, die erfolgreich therapiert sind, also die regelmäßig ihre Medikamente nehmen, auch für andere Menschen nicht mehr ansteckbar sind. Weil ab einem bestimmten Zeitraum, wenn man die Medikamente nimmt, dann ist die Viruslast im Blut so niedrig, dass man halt eben für andere nicht mehr ansteckend ist. Und dann egal über welche Körperflüssigkeiten. Ich denke, dieses Wissen könnte auch viel Ängste nehmen.
Sollen wir mal die oldsten Fragen angehen und ausräumen? Kann ich mit Ihnen gemeinsam im Heimbad schwimmen gehen?
Ja, auf jeden Fall. Das Thema gibt's ja auch immer, wenn man gemeinsam Sport macht, wegen Schweiß oder eben Schwimmbad. Und aber das ist natürlich kein Problem. Also bei mir ist ja eigentlich gar nichts ein Problem, weil ich halt eben erfolgreich therapiert bin. Aber selbst wenn ich das nicht wäre, könnte man mit mir auch ins Schwimmbad gehen oder Sport machen und Schweiß abbekommen. Das wäre auch kein Problem.
Was ist, wenn Sie verletzt sind?
Naja, wenn ich mich verletze, dann blute ich erstmal. Und damit es zu einer Übertragung kommen könnte, müsste der andere ja auch eine frische Wunde haben. Und dann käme es noch darauf an, wie hoch meine Viruslast ist. Und dann müsste man das Blut von mir auch noch in die Wunde des anderen reindrücken. Das ist sehr unrealistisch.
Darf ich zum Kopfballduell hochsteigen und riskieren, dass zwei Stirne aufplatzen?
Dass zwei Stirne aufplatzen, dann gehen trotzdem beide Wunden erstmal her und bluten raus. Also man muss es wirklich dann ineinander drücken. Also man hat so viele Ängste oftmals, die aber einfach total unrealistisch sind, die einfach im Alltag nicht vorkommen. Das ist genauso wie, dass Leute immer denken, ja, man könnte sich beim Küssen infizieren. Aber was braucht es, damit es sich beim Küssen infiziert? Kein Mensch küsst sich, während beide eine frische Backenzahnoperation hinter sich haben oder so. Das ist ja unrealistisch.
Stimmt eigentlich, ja. Ich habe mir darüber nachgedacht. Gedacht, ob mir das schon mal passiert ist.
Ich fühle mich jetzt gerade so doof, aber das war ja nur Stellvertreterfragen.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand.
Dass sie mit dem Radfahren kein AIDS ausrotten werden, wissen auch André und Fabian. Aber sie hoffen, über den Sport Wissen zu vermitteln, damit sich jeder mal auf HIV testen lässt und bei einer Infektion früh genug behandelt wird. Ganz viele Menschen wissen über HIV nämlich leider immer noch zu wenig. Deshalb hier nochmal ganz deutlich, nein, man kann sich übers Küssen nicht anstecken. Bei gut behandelten Patienten, wie Alexandra, ist die HIV-Viruslast im Körper sogar so stark reduziert, dass sie überhaupt nicht mehr ansteckend sind. Egal über welche Körperflüssigkeiten.
Also ihr merkt es schon, ich habe mir ganz schön schwer getan. Ich war ein bisschen peinlich berührt, alle Fragen an die HIV-positive Alexandra zu stellen. Das war mir ein bisschen peinlich. Ich musste wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen. Dr. Nils Postel ist noch immer bei uns im Studio. Gibt es denn alle Fragen in dem Zusammenhang überhaupt?
Ja, die gibt es natürlich nach wie vor. Die Gesellschaft ist ein bisschen gespalten, muss man sagen. Es gibt Leute, die sind sehr gut informiert. Die allermeisten schwulen Männer sind sehr gut informiert zum Beispiel. Aber es gibt Menschen, die mit dem Thema schlicht und ergreifend nicht in Berührung kommen und nicht irgendeinen Gedanken daran verschwenden, sich über HIV Gedanken zu machen. Und wenn sie dann mit dem Thema in Berührung kommen, dann reagieren sie, wie das gerade auch schon gesagt wurde, emotional. Und Emotionen ersetzen manchmal leider Wissen. Wenn also kein Wissen da ist, dann sind die Emotionen besonders groß. Und dann muss man mit den Leuten unbedingt ins Gespräch kommen, weil aus dieser Unwissenheit dann häufig Diskriminierung erwächst. Und das ist für die Positiven natürlich bisweilen sehr schmerzhaft.
Ich muss aber für meinen Teil zugeben, also ich habe zum Beispiel vor 2,5 Jahren mal für eine längere Reportage eine Posit-HIV-Gruppe begleitet, die also wirklich eine Gruppe nur von HIV-positiven Menschen, die sich zum Sport machen, trifft. Und bin mit denen damals, hat mit denen 1,5 Stunden Sport gemacht, bin auch danach mit denen natürlich duschen gegangen, weil man nach dem Sport nur mal so, und hatte vom Fußball noch so eine kleine Wunde am Knie, eine winzige Wunde, und ich weiß noch, dass ich unter der Dusche, und jetzt, wenn ich das alles weiß, finde ich es auch dumm, aber ich weiß noch, wie ich unter der Dusche stand und mir dachte, kann dir jetzt hier was passieren? Ihr geht hier eigentlich nur duschen, und ja, das ist nur so eine kleine Wunde und von denen blutet auch keiner. Also ein bisschen merkt man bei sich selbst, glaube ich, auch zum Teil manchmal, dass man halt eben nicht alles weiß und dann doch da auch irgendwelche Ängste aufkommen, die irrational sind, ne?
Ja, natürlich. Das ist auch nichts Schlimmes. Dafür muss man sich auch nicht schämen. Emotionen sind zutiefst menschlich. Man sollte dann aber versuchen, seine Gefühle zu rationalisieren und sich darüber klar zu werden, okay, was ist jetzt hier ein Ansteckungsweg? Und den haben Sie natürlich nicht. Wie hätten Sie sich da anstecken sollen? Sicherlich nicht aus dem Wasser, das an Ihnen herunterläuft.
Apropos Wasser, wir haben eine ganz, ganz schöne Geschichte, die hat uns Ralf Ehrlich von der Berliner AIDS-Hilfe erzählt. Das ist wirklich eine Geschichte, die erzählt, wie wichtig es ist, Zivilcourage und Mut an den Tag zu legen. Es gab damals in den späten 80ern gab es eine HIV-positive Schwimmgruppe in Charlottenburg in Berlin, gegen die die Anwohner protestiert haben aus Ängsten. Und dann kam die Frau des regierenden Bürgermeisters, Anne Momper, und ist ganz symbolisch, hochsymbolisch und demonstrativ mit ihrer damals noch minderjährigen jungen Tochter in dieses Wasser gesprungen, während die HIV-Positiven ihre Bahnen gezogen haben. Also das ist sozusagen für mich ein ganz, ganz leuchtendes Beispiel noch aus den hysterischen späten 80er Jahren, wie man da mit Mut und mit Zivilcourage und mit Vernunft drangehen kann.
Ja, absolut.
Wir haben weiter recherchiert und haben Alexandra gelöchert und sie ausgefragt. Und sie hat uns dann erzählt, dass das Hauptstigma, mit dem sie sich auseinandersetzen musste, von einer Seite kam, mit der sie gar nicht gerechnet hat. Nämlich das Hauptstigma kam aus dem Gesundheitssystem und den Ton hören wir jetzt mal an.
Gerade das Gesundheitswesen ist der Bereich, wo Menschen wie ich am häufigsten Diskriminierung erleben. Und jeder Gang zu einem anderen Arzt ist schon auch damit verbunden, dass man sich überlegt, was einem dort wieder passiert. Zahnärzte sind der Klassiker, wo man gerne den letzten Termin am Tag bekommt mit der Aussage, danach müsste man ja die ganze Praxis desinfizieren. Ich selber habe es auch schon erlebt, da hatte ich einen Krankenhausaufenthalt, musste mir Bad und Toilette mit einer Mitpatientin teilen und habe dann einen Toilettenstuhl ins Zimmer geschoben bekommen.
Jetzt haben wir ja einen Doktor nun mal zu Gast hier bei uns im Studio und jetzt haben wir gerade gehört, diese Odysseen im Gesundheitswesen, also mit den eigenen Ärzten, das finde ich zum Teil schon ziemlich erschreckend, was wir da jetzt gerade gehört haben von Alexandra Frings. Herr Postel, wie erklären Sie sich dieses Unwissen auch Ihrer Kollegen in diesem Bereich?
Ich will jetzt die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen nicht in Schutz nehmen, denn was als allererstes ärztliches Handeln sein muss, ist das, was einem immer auch begegnet, man das niemals bewertet. Da muss man von HIV noch gar keine Ahnung haben, aber aus der Professionalität herauszufallen und eine persönliche Meinungsäußerung zu machen, ist für jeden Arzt, egal welches Fach er oder sie vertritt, ist aus meiner Sicht ein völliges Ding der Unmöglichkeit. Es ist ein Beruf, wo man nicht ins Plaudern und wo man nicht ins Plauschen kommt, wo ich auch meine politische Meinung nicht äußere und da äußere ich mich auch keinesfalls abwertend und bewertend über Patienten. Dann habe ich also schlicht und einfach meinen Beruf verfehlt. Ich glaube, das muss man an der Stelle so hart sagen. Gefühle sind natürlich auch bei Ärztinnen und Ärzten da und die kennen sich manchmal mit HIV nicht aus. Die haben dann Angst um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber dann ist es doch richtig, in so einer Situation zu sagen, entschuldigen Sie, Sie sind die erste HIV-Patientin, mit der ich in Berührung komme. Das verunsichert mich ein bisschen, das ist nicht mein Fachgebiet. Und da würde ich gerne noch mal kurz Rücksprache halten.
Es gibt ja jetzt wieder mehr Infektionen zum Teil als früher. Manchmal steigen sie sogar, die Neuinfektionen pro Jahr, oder sie sind zumindest auf einem sehr hohen Level in den letzten Jahren geblieben. Ist dieses Unwissen der Hauptgrund dafür, dass sie wieder zunehmen? Oder was würden Sie sagen?
Ich glaube eher, dass HIV nicht mehr erschreckt, insbesondere in den Kreisen, die häufig betroffen sind von HIV. Denen fehlt das Negativvorbild. Also Menschen aus meiner Generation haben noch erlebt, ich als Student im Krankenhaus, dass Menschen auf fürchterlichste Art und Weise an AIDS gestorben sind. Solche Bilder gibt es heutzutage nicht mehr und deswegen kann ich es einem 22-Jährigen auch nicht verdenken, dass er nicht so richtig Angst vor HIV hat. Der kennt in der Regel Leute, die eine HIV-Infektion haben und damit ganz gut leben können. Davon mal abgesehen, dass man alle 3 Monate zum Arzt muss, was man sich als 22-Jähriger vielleicht auch nicht wünscht. Ich glaube, das ist es eher, dass AIDS und HIV ihren Schrecken verloren haben. Und manchmal vielleicht auch, um befriedigendes Sexualleben und ein schönes Sexualleben zu haben, vielleicht auch das ein oder andere Mal unbewusst in Kauf genommen wird. Das
will ich auch nicht Bequemlichkeit, fast schon ein bisschen.
Also, dass man ja, das weiß ich nicht. Wir reden jetzt über ein Primärbedürfnis des Menschen. Sexualität ist für Menschen so wichtig wie Essen und Schlafen. Und das findet nicht in der Großhirnrinde statt. Das muss man sich einfach klar machen. Also eine Lösung habe ich auch nicht, aber ich kann vielleicht ein bisschen erklären, warum die Sorge groß ist, so einen Test zu machen. Das ist nämlich in der Regel gar keine körperliche Sorge. Das wissen die allermeisten, dass sie damit einigermaßen werden leben können. Aber es ist eine ganz große emotionale Sorge. Wir haben weiterhin Diskriminierung. Wir haben weiterhin Stigmatisierung von HIV-Positiven. Darüber reden wir heute. Und das ist das, wovor die Menschen ganz große Angst haben, dass sie irgendwann selber sozusagen dazugehören. Und es wird noch schlimmer, weil gar nicht so wenige HIV-Positive sich selbst auch stigmatisieren. Ich habe nicht wenig Patienten, die selbst Verachtung dafür empfinden, dass sie sich angesteckt haben. Also da sieht man, wie tief verwurzelt Diskriminierung und Abwertung ist, wenn man über etwas spricht, was man sich über Sex holt. Eigentlich, und das Wort eigentlich kann ich eigentlich auch weglassen, leben wir in einer Gesellschaft, die wahnsinnig verklemmt ist, die unfähig ist, über Sexualität zu reden, die unfähig ist, über Promiskuität zu reden, die Monogamie einfordert. Das ist unsere kulturelle Herkunft, aber eigentlich ist das total verklemmt.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand.
Zu allem Überfluss sind es oft auch noch die Ärzte, die zu wenig Bescheid wissen oder HIV-Positive ausgrenzen. Alexandra hat ständig Probleme beim Zahnarzt oder im Krankenhaus. Für Dr. Nils Postel hat das gut behandelbare HIV inzwischen seinen Schrecken verloren. Das ist für ihn auch der Grund, warum sich zuletzt wieder mehr Menschen infiziert haben.
War schon interessant jetzt irgendwie, ne? Mit Dr. Postel.
Ja, ja, absolut. Vor allem hat er ja eine Problemlage identifiziert, die zunächst mit Sport gar nichts zu tun hat, nämlich sozusagen das offene und nicht verklemmte Reden über Sexualität.
Ja, ja, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr erwartet, dass wir nochmal am Ende in die Richtung gehen. Fand ich jetzt persönlich nochmal, dass also gerade dieser Aspekt, dass die Selbstverachtung so groß ist, fand ich dann doch nochmal erstaunlich. Genau, und wir müssen nochmal zurückkehren, oder wir wollen auch nochmal zurückkehren, müssen wir nicht, wir wollen nochmal zurückkehren zu unseren anderen Protagonisten, zu Andrea und Fabian und auch zu Alexandra. Nur nochmal zur Erinnerung, Andres Wright, das ist ein Fahrradteam, Andre und Fabian sind ein Pärchen und ja, Andre ist positiv, fährt sehr viel Rad und sein Partner Fabian ist negativ. Ja, wir haben mit den beiden natürlich auch nochmal über Sport und HIV speziell gesprochen und ja, welche Möglichkeiten Sport eigentlich auch hätte, um was zu transportieren, was es bisher vielleicht noch nicht tut.
Das Potenzial, was der Sport hätte, also diese Idee von Fairness, ich habe Respekt vor Menschen, Mitbewerbern jeglicher Couleur, egal was deren Hintergründe sind, das sollte im Idealfall eine Art von Inspiration sein für die Gesellschaft insgesamt. Wie lebt die Gesellschaft zusammen oder welche Werte werden da in der ganz normalen Öffentlichkeit gelebt? Da ist noch viel Aufholpotenzial. Ich weiß nicht, wann es den ersten Sportler geben wird, der sagt, ich bin HIV-positiv und Leistungssportler. Das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern. Da ist die Gesellschaft tatsächlich weiter als dieses Spiegelbild des Sports, leider.
Ja, das ist ja heutzutage alles möglich, aber geoutet wüsste ich jetzt auch keinen. Ja, das ist der Grund, der es immer ist. Also warum Menschen sich einfach nicht outen, weil für manche kann es halt wirklich Konsequenzen haben. Ob das im Job ist, genauso kann das auch im Sport sein, das ist halt leider so. Obwohl es keine Grundlage dafür gibt, ne? Also es darf auch in Deutschland keiner gekündigt werden aufgrund einer HIV-Infektion, aber dann zieht man halt eben andere Gründe ran.
Trotzdem verschweigen über 60% immer noch im Job, dass sie HIV-positiv sind. Das spricht ja für sich eigentlich, ne?
Also man weiß, dass 25% von denen, die sich geoutet haben, im Job auch Diskriminierung erlebt haben. Die Zahl finde ich zu hoch.
Jeder Vierte.
Ja.
Wir sind fast am Ende angekommen von dieser Seitenwechselausgabe und wir haben am Anfang, Michi, haben wir gesagt, 30 Jahre Welt-AIDS-Tag, was hat sich verändert seit Greg Louganis, Sport und HIV? Und jetzt stellt sich hier so ein bisschen am Ende ja die Frage.
Nicht genug hat sich verändert, wenn ich diese Zahlen dann nochmal auf der Zunge mir zergehen lasse.
Also es hat sich zumindest insofern verändert, dass Sport und HIV sich überhaupt nicht mehr ausschließt. Das sollte, glaube ich, rübergekommen sein. Aber man kann zumindest ein bisschen skeptisch sein, dass wir in 30 Jahren, wenn wir jetzt nochmal wieder 30 Welt-AIDS-Tage erlebt haben, wirklich viel weiter sind, ne? So ein bisschen das Gefühl, was sich bei mir durchsetzt. Also, dass es irgendwie sich weniger entwickelt hat, als eigentlich möglich gewesen wäre in den letzten 30 Jahren, gerade in Sachen Stigmatisierung.
Ich glaube aber, dass mit jedem medizinischen Fortschritt wahrscheinlich auch die Stigmatisierung abnimmt. Fabian und André haben uns ja erzählt, dass es bald Heimtests geben wird. Dann muss man also sozusagen nicht peinlich berührt irgendwo vor so einer Ärztepraxis
kann sich rumlungern. Quasi den HIV-Test in der Apotheke oder Drogerie kaufen und das dann bei sich zu Hause machen, ne?
Die beiden wollen auf jeden Fall weiter radeln, weiter für Bewusstsein werben. Und auch die Alexandra wird weiterlaufen und sie hat uns gerade noch geschrieben, ich habe vorhin noch die Mail bekommen, sie hat die Zusage bekommen. Das ist ja immer ein Losverfahren. Sie wird also wieder und sie wird eben wieder laufen dürfen, 2018 den Berlin-Marathon. Vielleicht mit mir an ihrer Seite.
Vielleicht machen wir es auch einfach zusammen sonst oder wir laufen nur einen Halbmarathon. Aber wir werden euch da auf jeden Fall auf einem Laufenden halten, wie es bei der Alexandra läuft und ob dann einer von uns auch dabei ist. Das ist ja eine tolle Geschichte, dass sie da die Zusage gekriegt hat für Berlin 2018. Und bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, gibt es natürlich für uns noch unsere Nachspielzeit. Ihr kennt sie vielleicht noch von der ersten Folge. Wenn nicht, erkläre ich es gerne nochmal ganz kurz. Unsere Nachspielzeit, das sind immer Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Oder
nur ganz, ganz kurz.
Und heute haben wir gleich eine doppelte Ausgabe. Einmal mit André und Fabian von Andres Wright und dann noch mit der Alexandra.
Seitenwechsel. Die Nachspielzeit.
Was wäre das allererste, was ihr im Umgang mit HIV ändern würdet, wenn ihr könntet?
Mehr drüber sprechen.
Was ist so sportlich das größte Ziel?
Zum Beispiel einmal eine Etappe du Tour zu fahren mit mehr als 5000 Höhenmetern an einem Tag.
Spätestens wann sollte man sich testen lassen?
Ich würde sagen, wenn es mir nicht gut geht, seit einer längeren Zeit und kein Arzt findet, was es ist.
Wie lassen sich Sport und HIV verbinden?
Sehr gut, wenn man dafür sorgt, dass man unter einer funktionierenden Therapie ist.
Was hat die Infektion für euch als Paar verändert?
Alles und nichts.
Sport und HIV, passt das zusammen?
Perfekt.
Wissen die Leute schon genug über HIV?
Viel zu wenig.
Wunschzielzeit für den nächsten Marathon?
5 Stunden.
Ihre allerschönste Sporterinnerung?
Dass mein Sohn meine erste Startgebühr bezahlt hat.
Das war sie, die zweite Ausgabe von Seitenwechsel. Wir haben inzwischen übrigens eine eigene Mailadresse. Du hast sie eingerichtet, Niklas?
Ja, seitenwechsel@br.de. Das ging sehr schnell für BR-Verhältnisse. Da könnt ihr uns Feedback oder Themenvorschläge schicken. Würden wir uns wirklich freuen, weil nach dem letzten Mal auch ein paar Leute gesagt hatten, ja, wir wollen euch irgendwie Feedback geben, haben uns dann privat bei Facebook geschrieben. Könnt ihr jetzt immer noch da machen, aber macht es vielleicht auch per Mail.
In der Nachspielzeit noch kurzes Update zu uns, zur ersten Folge. Also die Amigos, meine Fußballmannschaft, hat die erste AHA-Liga mit einem sensationellen 8. Platz gehalten. Wir sind nicht abgestiegen. Durch einen furiosen Schlussspurt haben wir die Liga gehalten.
Genau, so viel Zeit muss sein, das müssen wir natürlich noch erzählen. Da haben wahrscheinlich alle drauf gewartet, dass wir das sehen.
Genau.
Was ist aus den Amigos geworden?
Und ihr?
Die Rebels, meine Mannschaft, obwohl ich aber euch auch ab und zu mal mitspiele. Wir sind nochmal wieder Pokalsieger geworden, haben den Pokal quasi verteidigt. Da sind wir sehr stolz drauf. Und beide unsere Mannschaften werden das jetzt in der Weihnachtszeit sicherlich noch auf der Weihnachtsfeier begießen.
Michi Bartle und Niklas Schenk.
Eine ganz besondere Folge von Seitenwechsel, etwas anders als die erste Folge, aber ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, oder wir hoffen es. Wir verabschieden uns und ich glaube, Michi, das Schlusswort,
genau.
Das haben nicht wir, sondern das überlassen wir in diesem Fall Greg Louganis.
Bitteschön.
I wanted my story, you know, to motivate, you know, those people who are HIV positive, you know, to understand that life isn't over yet. HIV and AIDS is not a death sentence. You can achieve.
You can even win Olympic medals.
Yeah,